Deutschlandfunk. Der Tag.
Na, schon alle Weihnachtsgeschenke beisammen? Mich nervt diese Frage ja immer ziemlich, weil sie so einen Erwartungsdruck aufrechterhält. Man muss zu Weihnachten Dinge verschenken und wie auf so einer To-Do-Liste abhaken. Für den Handel ist die Frage natürlich Gold wert, beziehungsweise Euro. Der Umsatz ist im Weihnachtsgeschäft erfahrungsgemäß riesig. Morgen ist auch noch der Rabattaktionstag Black Friday. Und davon profitiert jetzt in der Pandemie vor allem der Online-Versandhandel. Wie stark und wieso die Mitarbeitenden von Amazon gerade zuhauf streiken, das besprechen wir gleich. Erstmal gucken wir aber auf die Kanaren. Ich habe heute Morgen in der Zeitung gelesen, dass man da ja gerade gut Urlaub machen kann, weil es einer der wenigen Orte ist, für die keine Reisewarnung wegen Corona gilt. Das ist die eine Perspektive auf die Kanaren. Die andere ist die als Migrationshotspot. 18.000 geflüchtete Menschen aus Nord- und Westafrika sind in diesem Jahr dort angekommen. Diejenigen, die es über den Atlantik geschafft haben und nicht schon bei der Überfahrt gestorben sind, harren jetzt auf den Inseln aus. Ich habe darüber mit unserem Korrespondenten gesprochen, der gerade auf Lanzarote ist. Das ist der Tag am 26. November 2020. Ich bin Katharina Pietz. Hi. Marc Dugge ist einer unserer Spanien-Korrespondenten, normalerweise eben im ARD-Studio in Madrid. Heute ist er aber auf Lanzarote angekommen. Marc, vielleicht kannst du einmal beschreiben, die geflüchteten Menschen, wie sind die dort untergebracht auf den Kanarischen Inseln?
Also die meisten der Migranten landen ja in Gran Canaria an, da ist der Großteil untergebracht und da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt einige Hunderte, die immer noch in einer Hafenmole ausharren. Das ist quasi das Erstaufnahmelager, wenn man so will. Dort bringt die Seenotrettung sie hin. Da wird dann erstmal ein Corona-Test gemacht. Dort müssen sie in Zelten übernachten, bis sie dann eben ein negatives Ergebnis haben. Dann können sie weiter in Sammelunterkünfte oder teilweise auch in Hotels. Auch das ist eine Unterkunft im Moment für Migranten. Denn wegen der großen Anzahl musste man tatsächlich auf leerstehende Apartment-Hotels umswitchen. Und da sind jetzt auch viele untergebracht.
Okay. Wie ist es jetzt für dich als Journalist vor Ort zu recherchieren? Du warst ja, ich glaube, vor ein paar Wochen auch schon mal da. Ich habe gelesen, dass es zum Teil sehr schwierig ist, überhaupt Zugang zu Menschen zu bekommen, weil man eigentlich gar nicht so weit vorkommt als Journalist.
Das ist absolut richtig. Also wenn man in Arginegin ist, das ist diese Hafenstadt, wo dieses Erstaufnahmelager ist, da kommt man nicht sehr weit. Also man kann zwar dieses Lager von außen sehen, aus dem Hafen heraus sieht man die Zelte, man sieht aus der Ferne Menschen auf der Kehmauer sitzen, man sieht da Sanitäter und Polizisten rumwuseln, aber näher kommt man auch nicht ran. Das können tatsächlich nur sehr wenige, zum Beispiel dann auch Menschenrechtler, die einem Auskunft geben können über die Verhältnisse im Lager oder eben Sanitäter, teilweise auch Polizisten. Allerdings sind die dort nicht besonders gesprächig.
Und Menschenrechtler, was sagen die so über die Verhältnisse im Lager?
Also ja, sie sagen zum einen, es wird schon viel getan, dass die Menschen dort von den Sanitätern gut betreut werden. Allerdings, es würde an vielem fehlen. Die Unterkünfte seien also sehr, sehr notdürftig nur zusammengeschustert. Beispielsweise gibt es dann für ein Zelt, in dem dann so 30, 40 Menschen unterkommen, nur eine mobile Toilette, die sich dann alle teilen müssen. Die Menschen müssen auf Wolldecken schlafen. Sie haben also keine Matratzen, weil man das aus hygienischen Gründen offensichtlich nicht gewährleisten kann. Und deswegen ist das alles sehr, sehr primitiv. Und sie sagen, also es sind auch viele Menschen dort schon seit Tagen. Eigentlich dürfen die dort nur 72 Stunden maximal sich aufhalten, aber einige sind offensichtlich auch länger dort. Und insofern kritisieren sie sehr, sehr diese Verhältnisse.
Ja. Jetzt sind das die Menschen, die es geschafft haben, die angekommen sind auf den Kanaren. Viele schaffen es aber nicht. Gestern ist wieder ein Boot gesunken und mindestens 8 Menschen sind dabei dann ums Leben gekommen. Diese Atlantikroute gilt als die gefährlichste oder eine der gefährlichsten Fluchtrouten. Wieso? Was ist daran so besonders gefährlich?
Da ist zum einen einfach mal die Distanz. Es ist ein weiter Weg, gerade eben von Mauretanien oder vom Senegal hier rüber auf die Kanarischen Inseln. Das ist eben nicht nur ein kleiner Hüpfer, wobei das schon ja sarkastisch ist, das so zu nennen, weil da natürlich auch auf dem Mittelmeer viele Menschen ums Leben kommen. Aber verglichen damit ist das wirklich eine weite Reise, die teilweise wirklich tagelang dauert. Nach Marokko ist es nicht ganz so weit, zur Westsahara rüber. Das kann man innerhalb von einem Tag wohl schaffen, teilweise auch innerhalb von ein paar Stunden. Und jetzt gerade im Herbst, Winter ist das Meer mit den Strömungen auch einigermaßen favorabel, muss man sagen. Da wagen mehr Leute die Überfahrt. Andererseits, es ist eine gefährliche Route. Wir wissen nie, wie viele Menschen auf dieser Route gestorben sind. Man geht davon aus, dass jetzt in den letzten Wochen es 500 waren, mindestens, die gestorben sind. Und du hast es gerade erwähnt, also dieses wirklich schreckliche Unglück hier auch auf Lanzarote, da sind ja auch immer noch Menschen vermisst. Man muss das vielleicht noch mal einfach kurz erzählen. Ich habe es eben noch mal gerade auch nachgelesen. Also es war so, dass in diesem kleinen Hafenstädtchen hier auf Lanzarote im Norden der Insel abends die Bewohner auf einmal Schreie gehört haben vom Meer und sie sind dann raus und haben versucht, dann also Menschenketten zu bilden, um die Leute aus dem Wasser zu ziehen. Die waren gekentert mit ihrem kleinen Boot. Direkt schon an der Hafenmauer fast, an so einem Wellenbrecher. Und dann haben die Leute dann also teilweise mit ihren Handykameras die Leute noch beleuchtet, um zu sehen, wer ist denn da eigentlich? Sind da noch Menschen draußen? Sie haben Benzinkanister ausgeleert, um sie zu Bojen umzufunktionieren. Und so konnten sie tatsächlich viele retten, einige aber auch nicht. Und das, was Augenzeugen eben berichten, ist, wie schrecklich still es auf einmal wurde, dass viele Schreie, die man vorher noch gehört hat, irgendwann dann verstummt sind und man davon ausgehen muss, dass die Menschen dann tatsächlich ums Leben gekommen sind.
Trotzdem machen sich gerade, also natürlich immer, aber jetzt gerade nochmal besonders viele in diesem Jahr Menschen auf diesen sehr gefährlichen Weg. 10-mal so viele, glaube ich, sind in diesem Jahr auf den Kanaren angekommen im Vergleich zum Vorjahr. Was sind die Gründe dafür, dass gerade jetzt nochmal so viele Menschen fliehen?
Also da gibt es einen ganzen Mix von Gründen, denke ich. Also es wird viel darüber spekuliert. Ein Hauptgrund, denke ich, dürfte sein, dass tatsächlich der Weg übers Mittelmeer so schwierig geworden ist. Also in dem letzten Jahr haben wir ja sehr viele Migranten Zustrom aus dem Mittelmeer erlebt, also von Nordmarokko rüber nach Südspanien, nach Andalusien. Dann gab es ein neues Abkommen zwischen Marokko und Spanien. Diese Abkommen sind nie öffentlich, aber es gab eine wohl deutliche Unterredung zwischen dem spanischen König und seinem Counterpart in Marokko. Und danach hat sich das dann auf einmal deutlich reduziert. Also man kann davon ausgehen, dass da irgendeine Art von Übereinkunft getroffen wurde. Und oft handelt es sich schlicht und ergreifend einfach um Geld. Geld für Grenzschutz, Geld für die Polizeitruppen, die auf marokkanischer Seite dann eben die Arbeit machen, auch für Europa, also quasi den Gendarmen spielen. Und die Südküste ist jetzt also offenbar freier. Also viele kommen von der Westsahara rüber. Und ob es ja jetzt sozusagen einfach ein Loch im Zaun gibt, weil marokkanische Grenzwächter mal wieder absichtlich wegschauen, ob der Druck einfach noch stärker geworden ist aufgrund der Corona-Pandemie oder ob Menschen einfach auch deswegen die Überfahrt jetzt wagen, weil sie wissen, dass gerade lange keiner zurückgewiesen worden ist, keiner abgeschoben worden ist nach Marokko, aus Corona-Gründen einfach ausgesetzt im Moment. Darüber kann man nur spekulieren. Tatsache ist, es sind wieder viel, viel mehr geworden und diese Route, du hast es gesagt, hat sich wirklich in den letzten Jahren, im letzten Jahr verzehnfacht.
Mhm. Diese Menschen sitzen jetzt aber auf den Inseln fest, weil die spanische Zentralregierung auch sie auf keinen Fall aufs Festland bringen will. Warum nicht?
Weil die spanische Regierung fürchtet, dass das sozusagen noch mehr Menschen dazu animieren könnte, den Weg über den Atlantik zu wagen. Also deswegen sagt sie, wir lassen die Menschen jetzt erstmal auf der Kanarischen Inseln. Sie geht sogar davon aus, dass 90% aller Menschen, die jetzt hier ankommen, eigentlich gar keinen Asylgrund haben, dass die wieder zurückkommen. Das hat der Minister für Migration kürzlich sehr deutlich gesagt. Er bezieht sich auch darauf, dass es überwiegend eben junge Marokkaner sind, junge Männer, die den Weg rüber wagen und die wahrscheinlich keinerlei wirkliche Gründe haben, hier Asyl zu beantragen. Menschenrechtler kritisieren eben, dass das viel zu pauschal so abgewischt oder sagen wir mal, ja, vom Tisch gewischt wird. Im Sinne von, wir gucken uns die Leute gar nicht genauer an, wir sehen gar nicht zu, dass wir denen einen ordentlichen Übersetzer und einen Anwalt zur Seite stellen, um erstmal die Motive für diese Überfahrt genauer herauszufinden, sondern dass da pauschal einfach abgeurteilt wird. Aber es ist schon augenfällig, dass es in diesem Jahr eben nicht die jungen Schwarzafrikaner sind, die jungen Senegalesen, Malier, die überwiegend herkommen, sondern tatsächlich junge Marokkaner.
Jetzt sind diese Menschen, ich glaube 18.000 sind in diesem Jahr gekommen auf den Inseln. Ich stelle es mir vor, dass es auch für die Regionalpolitik bzw. die Behörden vor Ort, das ist einfach eine große Menge an Menschen, die da versorgt werden müssen. Wie ist die Stimmung auf den Inseln?
Ja, das ist immer ein bisschen schwer zu sagen, wie die Stimmung ist, weil sich das natürlich tatsächlich auch wie überall teilt. Also es gibt die Menschen, die solidarisch sind, die sagen, viele der jetzt, die jetzt kommen, werden schon einen guten Grund haben. Ich nehme auch viel Sympathie und Anteilnahme, gerade eben auch für die Migranten aus Westafrika wahr. Ich nehme mehr eine kritische Haltung gegenüber den jungen Marokkanern wahr. Aber es gibt natürlich auch die spanische Rechte, die das jetzt auch nutzt, um Stimmung zu machen. Also Vox, die rechtsextreme Partei hier in Spanien, hat lange davor zurückgeschreckt, so einen Antimigrationskurs zu fahren, wie das bei anderen rechtsextremen Parteien oder rechtspopulistischen Parteien in Europa so ist. Also das Thema Islam, das Thema Migration war hier eigentlich nicht so das Hauptthema, sondern eher Katalonien, spanischer Zusammenhalt, Einheit Spaniens, das waren so die großen Themen. Das hat sich geändert. Also Vox macht groß Stimmung, hat jetzt auch zum Beispiel gefordert, dass doch die spanische Marine Migrantenboote schon vor der Küste abfangen solle, worauf dann ein Mitarbeiter der Marine gesagt hat, ein Offizier gesagt hat, nein, unser Auftrag ist, Menschenleben zu retten, sowas würden wir nie tun. Aber klar, sie machen Stimmung und es wird hier auch jetzt kräftig demonstriert werden. Am Wochenende auf Gran Canaria beispielsweise hat man wieder zu Demonstrationen aufgerufen.
Wobei man auch sagen muss, Spanien steht da mal wieder, also wie in andere Länder, Mittelmeerländer auch, die Außengrenzen haben, alleine da. Und der Ruf nach Solidarität aus der EU ist groß. Gestern gab es so ein spanisch-italienisches Gipfeltreffen, wo das nochmal deutlich wurde. Die EU-Kommission hat ja einen neuen Pakt für Asyl und Migration angekündigt. Wie blickt man jetzt in Spanien auf diese Vorhaben in der EU? Reicht das denen aus?
Nein, es reicht ihnen nicht aus. Und das hat gestern Ministerpräsident Sanchez auch sehr klar gemacht mit seinem Amtskollegen Conte. Die beiden hatten sich ja getroffen, um einen großen Gipfel abzuhalten. Und das Thema Migration betrifft die beiden Länder eben sehr, sehr stark. Genau wie die Corona-Pandemie beide Länder gerade wirklich im Griff hat. Und beim Thema Migration ist eben Italien besonders betroffen. Wenn wir dann nur an die Situation auf Lampedusa beispielsweise denken oder hier eben in Spanien, Gran Canaria und Lanzarote. Beide Länder wollen unbedingt, dass es mehr Solidarität gibt in dieser Frage. Sie kritisieren, dass dieses neue Asylabkommen keine festen Verteilungsquoten vorsieht, sondern dass Mitgliedsländer sich eben auch einfach durch auf andere Art und Weise quasi aus der Verantwortung ziehen können. So würden das zumindest die Spanier und die Italiener im Moment sehen. Dass man also eben nicht als Pole oder als Deutscher eine bestimmte Zahl von Migranten aufnehmen muss, sondern dass das Problem bei denen gelassen wird, die allein wegen ihrer geografischen Lage diesem ausgesetzt sind, wie eben Spanien im Moment. Und insofern fordert man hier mehr europäische Solidarität. Man weiß natürlich hier auch in Spanien, dass viele der Migranten, die hier ankommen, gar nicht in Spanien bleiben wollen. Das gilt auch für Italien, dass viele weiter Richtung Norden ziehen, dorthin, wo man Geld verdienen kann. Also im Fall von Spanien geht es vor allen Dingen nach Frankreich. Und an der französisch-spanischen Grenze gibt es wohl auch schon verstärkt Migranten, die über Gran Canaria oder Lanzarote jetzt angekommen sind und die nach Frankreich wollen, weil sie einfach dort ihre Netzwerke haben. Sie haben dort Familien, sie können sich dort einfacher niederlassen. Und insofern ist das natürlich sozusagen ein Problem, was Spanien schon auch sehr betrifft, wo sie die Hauptlast tragen müssen. Aber klar, viele andere Länder sind dann eigentlich die wirklichen Ziele dieser Migranten, muss man auch ehrlicherweise sagen.
Wie geht es jetzt konkret vor Ort weiter?
Also vor Ort geht es so weiter, dass man versucht, von spanischer Seite mit den Herkunfts- und Transitländern mehr ins Gespräch zu kommen. Das hat in der Vergangenheit eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich habe es vorhin erwähnt, mit Marokko beispielsweise bei der Nordküste, aber auch mit Senegal, Mauretanien. Dort haben die Spanier es mit europäischer Unterstützung und auch mit viel europäischem Geld geschafft, tatsächlich die dortigen Staaten zur Mitarbeit zu bringen. Gemeinsam hat man diese Küsten sozusagen sicher gehalten und hat illegale Immigration verhindern können über viele Jahre hinweg. Das hat sich geändert und man weiß aber eben in Spanien, der Schlüssel liegt in diesen Ländern. Und deswegen gibt es jetzt quasi richtige Tourneen von spanischen Ministern, die zuhauf Richtung Afrika fliegen, um mit den dortigen Regierungen ins Gespräch zu kommen, was man denn tun kann. Und ich denke, darauf wird es auch hinauslaufen, dass man einerseits zwar stärker abschiebt. Und das ist schon bemerkenswert, da wir gerade eben auch eine Linkskoalition in Spanien an der Regierung haben, die da einen sehr sanften Kurs früher gefahren hat. Und andererseits eben tatsächlich wieder auf solche bilateralen Abkommen setzt.
Im März waren ja viele Einzelhandelsgeschäfte komplett geschlossen. Jetzt im Teil-Lockdown im November ist das zwar nicht so, aber trotzdem schwenken viele Menschen auch aus Infektionsschutz lieber aufs Online-Shopping um. Der Versandhandel, der boomt. Die Beschäftigten klagen aber weiterhin über schlechte Arbeitsbedingungen. Mit unserem Wirtschaftskorrespondenten in Frankfurt, Mischa Erhardt, kann ich darüber jetzt reden. Mischa, von heute an bis Samstag wird ja an mehreren Standorten von Amazon gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Was fordert sie genau?
Na, sie fordern natürlich, muss man sagen, einen Tarifvertrag und oder zumindest mal Verhandlungen in Richtung eines Flächentarifvertrages. Und wenn man dann auch ein bisschen genauer ist, dann möchte die Gewerkschaft einen Tarifvertrag für den Einzel- und den Versandhandel und einen Tarifvertrag für gute und gesunde Arbeit. Da steckt die Kritik drin, dass der Arbeitsdruck in den Lägern bei Amazon relativ hoch sei und man dort immer mehr in immer kürzerer Zeit erledigen müsste. Amazon hält dagegen, was wollt ihr eigentlich? Wir bezahlen doch schon am oberen Ende des in der Logistikbranche üblichen Lohnes. Und zudem gäbe es auch Karrierechancen und alles sei doch wunderbar. Der Kern steckt genau in diesen Bezugsrahmen, muss man sagen. Amazon bezieht sich auf die Logistikbranche und die Gewerkschaft möchte aber Tarifverträge für den Einzelhandel, weil im Einzelhandel besser bezahlt wird. Und jetzt muss man aber trotzdem im Hinterkopf noch haben, Amazon bezahlt überhaupt nicht nach Tarifverträgen, weder für die Logistikbranche noch für den Einzelhandel, aber gibt eben, wie gesagt, an, dass es über dem Durchschnitt des in der Branche üblichen bezahlt.
Jetzt ist ja dieser Streik, es wird schon seit Jahren immer wieder gestreikt und vor allem um so wichtige Termine herum wie den Black Friday, der morgen ist, also dieser super Rabattaktionstag. Wie viel schmerzt denn jetzt Amazon, dass jetzt gerade gestreikt wird?
Also wenn wir in die vergangenen Jahre schauen und du hast das eben schon ganz richtig gesagt, dieses Spiel wiederholt sich eigentlich alle Jahre wieder, dann muss man schon sagen, aus Sicht der Beschäftigten bedauerlicherweise hat das kaum Auswirkungen. Und das liegt daran, dass der Konzern seit Jahren geübt hat und gut darin ist zu managen, wenn irgendwo etwas ausfällt, das andere Werke übernehmen, also andere Logistikzentren. Und wenn wir uns jetzt anschauen, der Streik bezieht sich auf 7 Standorte. Amazon hat nach eigenen Angaben 15 Standorte in Deutschland, dann ist das in der Vergangenheit so gewesen, dass Amazon das sehr gut durch die anderen Läger einfach ausgleichen kann. Das heißt, der Streik liefe dann, wenn das so läuft wie in den letzten Jahren, einfach ins Leere.
Das heißt, man kann nicht damit rechnen, dass da sich jetzt künftig was sich bewegen würde.
Damit ist erstmal nicht zu rechnen, zumindest nicht nach den Erfahrungen der letzten Jahre. Es würde dann natürlich wehtun, wenn es der Gewerkschaft gelingen würde, ganz viele Mitarbeiter quasi an allen Standorten zum Streik zu bewegen. Dann wäre es etwas schwieriger. Dann könnte Amazon natürlich noch auf andere europäische Standorte ausweichen. Aber es wird dann natürlich ein bisschen schwieriger zu organisieren. Und natürlich, je kurzfristiger oder vielleicht auch je unkalkulierbarer man das machen würde als Gewerkschaft, desto mehr Chancen hätte man vielleicht dann wirklich Druck aufzubauen.
Ja. Lass uns generell nochmal auf den Versandhandel schauen. Jetzt in der Pandemie sind ja viele Leute, die sagen, ja, ich gehe nicht so gerne ins Geschäft, sondern will lieber online bestellen. Schlägt sich das in den Umsatzzahlen auch schon nieder?
Das schlägt sich sehr deutlich wieder. Also man kann grundsätzlich sagen, online hui, in Einzelhandel in den Innenstädten pfui. Und das lässt sich an Zahlen ablegen. Der Einzelhandelsverband in Deutschland, der HDE, spricht davon, dass wir in etwa im Einzelhandel, dem stationären Einzelhandel in den Innenstädten, einen Einbruch von rund 30% der Umsätze haben. Und auf der anderen Seite haben wir aber einen Anstieg im Onlinehandel um etwa den gleichen Betrag, also um 30%. Das heißt, wir sehen hier einfach eine Kannibalisierung. Der Onlinehandel kannibalisiert im Moment den Einzelhandel in den Städten. Und das liegt ganz richtigerweise daran, zum einen, dass die Menschen natürlich Angst haben vor Infektionen, wenn sie in Geschäfte gehen. Und auf der anderen Seite haben wir auch in diesem Jahr natürlich die Geschäftsschließungen gesehen im ersten Lockdown im Frühjahr. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass viele Menschen online bestellt haben und weniger in die Geschäfte oder eben nicht in die Geschäfte gehen konnten.
Jetzt steht morgen dieser Black Friday an und vor allem ist ja auch das Weihnachtsgeschäft jetzt vor der Tür oder hat schon losgelegt. Was heißt das für die Paketdienste? Ist da wahrscheinlich auf jeden Fall eine sehr krasse Belastung, aber auch eine Überlastung zu erwarten?
Also eine krasse Belastung ist das in jedem Jahr, denn da boomt natürlich der Paketversand und da haben die alle Hände voll zu tun, die Beschäftigten in dieser Branche. Eine Überlastung wahrscheinlich nicht, das signalisieren im Moment die Logistiker wie die Deutsche Post oder Hermes oder andere, weil sie sagen, wir sind natürlich darauf vorbereitet. Wir sind auch darauf vorbereitet, dass in diesem Jahr noch mehr online stattfinden wird, also noch mehr verschickt werden wird. Und weil wir so gut uns darauf vorbereiten konnten, werden die natürlich auch noch mehr Beschäftigte einstellen, zeitweise zumindest für das Weihnachtsgeschäft. Das heißt also, Eine Belastung schon und eine erhöhte Belastung, aber eine Überlastung wahrscheinlich nicht.
Trotzdem lassen wir da auch nochmal auf die Arbeitsbedingungen für die PaketbotInnen schauen. Ich erinnere mich dran, letztes Jahr, glaube ich, wurde ja diese Nachunternehmerhaftung beschlossen. Also dass quasi Unternehmen, wenn sie Subunternehmen beschäftigen oder mit Subunternehmen zusammenarbeiten, trotzdem auch dafür gerade stehen müssen, dass auch die zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge für ihre Beschäftigten bezahlen. Kann man das sagen? Hat sich seitdem also was verbessert mit den Arbeitsbedingungen für Paketboten?
Das kann man wohl sagen. Ich habe vor einigen Tagen, ist nicht lange her, ich glaube vor einer Woche war das, habe ich mit einem Vertreter von Verdi gesprochen. Genau, das war zur Bilanzpressekonferenz der Deutschen Post. Das muss ungefähr 10 Tage oder 2 Wochen her gewesen sein. Und der sagte, doch, da hat sich doch insgesamt die Lage verbessert, weil eben jetzt es nicht mehr so einfach möglich ist, Subunternehmen sozusagen zwischenzuschleusen, die dann unter miesen Bedingungen sozusagen Paketboten einschleusen. Also da habe sich die Lage schon gebessert und die Gewerkschaft sieht dem deswegen in diesem Jahr entspannter entgegen. Und da macht sie eben auch diese Nachunternehmerhaftung verantwortlich, sodass diese gewirkt habe.
Und wie sieht es da mit der Bezahlung aus?
Also ich denke, die ist in weiten Teilen halbwegs anständig, muss man sagen. Man muss natürlich genau hingucken und das kann man jetzt wahrscheinlich nicht generalisieren. Was man aber weiß, ist, dass zum Beispiel die Post als ja sehr, sehr großer Auftraggeber und der größte in Deutschland in diesem Bereich, die hat den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern schon Zuschläge bezahlt, jetzt eben für diese Corona-Zeit. Also da hat sich schon einiges bewegt, weil man diese Extrabelastung eben doch auch honoriert.
Micha, danke für diese Infos.
Alles klar, dann wünsche ich frohes Schaffen.
Ja, danke, ebenso.
Oder war das noch Teil des Gesprächs? Danke für diese Info und ich sollte noch reagieren.
Musst du nicht machen.
Ich bin total spontan.
Alles gut.
Sehr gut.
Bis bald wieder.
Dann wünsche ich frohes Schaffen.
Danke, ciao.
Bis dann, ciao.
Spontan, das ist ja unser Markenzeichen hier im Podcast. Und ganz spontan verabschiede ich mich jetzt, sage danke fürs Interesse. Die E-Mail-Adresse, an die Sie Feedback schreiben können, lautet dertag@deutschlandfunk.de. Mein Name ist Katharina Peetz. Bis morgen.